Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to New Work. Meine heutige Gästin ist Nia Wu. Sie ist Gründerin vom Startup OnNew, wo sich mit der Thematik von Homeoffice und Remote Work im Allgemeinen auseinandersetzt. Niao ist in China geboren, hat Architektur studiert und ist, bevor sie gegründet hat, bei BMW als Projektleiterin für Arbeitswelterstrategien tätig gewesen. Wir reden heute darüber, was für einen Einfluss Architektur auf New Work hat, wie Städte innovativer gestaltet werden können und was es für einen Einfluss auf die Produktivität hat, wenn man im Homeoffice nicht richtig ausgerüstet ist. Wir wünschen viel Spass beim Zuhören. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Ja, hallo Niao, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir uns dem Thema Arbeiten im Homeoffice, aber auch der Wichtigkeit von Gesundheit beim Remote-Arbeiten widmen werden. Und bevor wir reinstarten, natürlich auch gerne die Frage an dich. Was bedeutet New Work oder Zukunft der Arbeit, Future of Work, wie man es nennen will? Was bedeutet das für dich, diese Begrifflichkeit?
Also das bedeutet für mich zu einen auf der individuellen Ebene einfach, dass man in der Arbeit eine Sinnerfüllung auch findet, dass man intrinsisch motiviert ist und dass man da auch Freude an der Arbeit hatte. Und da auch der Organisationsebene bedeutet für mich, dass die Organisation und auch die Führung diese Wünsche von Mitarbeitenden berücksichtigen und gleichzeitig natürlich auch mit diesen intrinsischen Motivation von Mitarbeitenden gemeinsam Erfolg auch in ihren eigenen Tätigkeitsfelder auch erzielen können.
Was würdest du sagen, wie lebst du die Aspekte davon auch selber? Dass du sprichst jetzt von dieser intrinsischen Motivation, spürst du die auch bei dir selber und auch natürlich du als Unternehmerin? Wie lebst du diese Aspekte bei dir im Unternehmen?
Also jetzt, wenn ich über mich sprechen würde, ich würde sagen, das ist überhaupt die Kraft, die mich hier jeden Tag antreibt und mich motiviert, jeden Tag aufzustehen und sagen, hey, jetzt arbeite ich 8 Stunden oder länger. Das ist wirklich also das A und O für mich im Arbeitsleben, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Zeit verbringe ich mit der Arbeit. Und dann muss die Arbeit tatsächlich auch so sein, dass diese Arbeit sowohl inhaltlich als auch die Ausführungsformate von der Arbeit zu mir passen, zu meinem inneren Wert passen und zu meinem Lebensstil auch passen.
Und wenn du so auf die Organisation bei euch abwandelst, wenn du sagst, es geht auch darum, dass die Führungspersonen dann diese Wünsche, diese Bedürfnisse der Mitarbeitenden dann auch wahrnehmen, wie setzt ihr das bei euch um?
Ja, also ich behaupte erst einmal, dass wir das auch umsetzen. Und das heißt bei uns zu einem, also wir erlauben oder wir ermöglichen unsere Mitarbeitenden einfach den Arbeitsort frei auszusuchen. Das heißt, viele Mitarbeitenden, die sind auch remote angestellt. Manche arbeiten zum Beispiel auch nur 4 Tage pro Woche, weil die eben dann auch ihr privates Leben gut mit den Arbeit auch kombinieren und integrieren haben möchte. Und dann inhaltlich ist es das so, dass unsere Mitarbeitenden haben jederzeit auch die Möglichkeit, sich einzubringen in wichtige Entscheidungen. Also unsere Arbeitsprozesse zum Beispiel werden ständig auch optimiert von an Mitarbeitende, sei es jetzt ein seniorere Mitarbeitende oder ein Werkstudenten oder Werkstudentinnen, das macht bei uns keinen Unterschied. Also sprich, jeder wurde oder wird proaktiv auch in unserem unternehmerischen Handel proaktiv eingebunden. Und wir bieten auch den Mitarbeitenden sehr gerne die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Also sprich, wir haben auch sehr regelmäßig One-on-One-Calls oder Meetings. Und die Mitarbeitenden können ganz gerne sagen, in welche Felder wollen sie sich weiterhin entwickeln. Und wir versuchen als Führungskraft, als Organisation, unsere Mitarbeitenden auch entsprechende Möglichkeit anzubieten. Sei es jetzt einfach mal einmal in der Woche in ein ganz anderes Teamfeld einzutauchen, mit den anderen Kollegen zusammenzuarbeiten oder auch vielleicht andere Skills zu erwerben über externen Partner. Also es ist alles bei uns möglich.
Ja, mega cool. Ich wünschte, das wäre überall so. Also ihr lebt wirklich auch, was ihr predigt. Und jetzt bevor wir aber zur Firma kommen und was ihr macht, ich möchte noch ein bisschen von dir wissen. Du bist ja in China aufgewachsen, hast Architektur studiert und danach mehrere Jahre bei BMW gearbeitet, und zwar als Projektleiterin für Arbeitsweltenstrategien. Bevor du mir kurz erklärst, was das genau ist, nehme ich noch Wunder, welche Rolle spielt Architektur heutzutage für dich in diesem ganzen Bereich New Work? Wie kannst du das verbinden?
Also alle Aktivitäten von Menschen findet immer in eine physische Umgebung statt. Und unsere Emotion, unsere Produktivität zum Beispiel und unsere Gesundheit, die werden bewusst oder unbewusst auch von dieser Umgebung beeinflusst. Und also die Aufgabe von Architekten ist eben, diesen Einfluss eher positiv zu gestalten, als andersrum. Daher, also zuerst, was hatte Architektur mit Arbeiten zu tun? Das schafft einfach, also Architektur schafft einfach die Umgebung, und diese beeinflusst jeden einzelnen Menschen in jeder Sekunde einfach, bewusst oder unbewusst. Also Architekten merken das wahrscheinlich ja bewusster, und die Nicht-Architekten, die merken das auch, aber wissen manchmal nicht, woher dieser Einfluss kommt. So wie halt, wenn du jetzt in einen Kaffee reingehst, du fühlst dich schon sofort ein bisschen relaxer, ne, so ein bisschen runtergekommener. Das hat alles mit der Architektur zu tun, natürlich auch Musik. Da ist ein ganz spannendes Wechselfeld oder Wechselwirkung. Natürlich die Menschen, die beeinflussen auch wiederum die Architektur, also die Menschen, die da drinnen leben oder die da drin ja Aktivitäten haben. Man kann ja auch einen Gegenstand von A nach B bewegen. Und das zeigt auch häufig auch manchmal so Optimierungsbedarf an der Architektur. Die Architektur vielleicht was gedacht hat, aber die eigentlichen Benutzerinnen und Benutzer nutzen das eigentlich nicht so. Ja, es ist auch eine Wechselwirkung drin. Also daher ist es ein ziemlich spannendes Feld für mich. Und was jetzt konkret, also was ist die Brücke zwischen Architektur und der Arbeitswelten? Also ich bin in diesem Arbeitswelten-Thema tatsächlich eingerutscht, als ich bei BMW anfing, und fand das schon sofort spannend, weil eben, wie ich vorhin gesagt habe, wir verbringen so viel Zeit mit der Arbeit, und das machte keinen Sinn, dass man dann sich 8 Stunden lang und 10 Stunden lang und unschöne oder langweiligen oder sogar gesundheitsschädlichen Konditionen oder Bedingungen arbeitet. Wenn man schon so lange in einem Ort oder an einem Ort sich aufhalten, dann ist das schon so meine Ambition, dass diese Umgebung eben so optimal gestaltet wird, dass jeder sich darin wohlfühlt, produktiv arbeiten können, auch dazu mutig werden, zum Beispiel mit der anderen auszutauschen, ja, und dann auch in bestimmte Phasen sich zurückziehen könnten und sich relaxen könnten und gesund bleiben.
Und magst du ein bisschen erzählen von dieser Rolle bei BMW? Also du hast da Arbeitsweltenstrategien erarbeitet, umgesetzt. Was muss man sich denn da darunter konkret vorstellen? Sind das physische Arbeitswelten oder?
Das hat großenteils mit der physischen Arbeitswelten zu tun. Allerdings physische Arbeitswelten ist es eine Ausformulierung von organisatorischen Formaten. Und das Thema damals war, dass BMW von Fixed Decks Arrangement, also sich verabschieden möchten aus verschiedenen Gründen, und eine Flex-Desk-Strategie oder ein Flex-Desk mit Desk-Sharing eben global auf den Konzernebene ausrollen wollten. Das war natürlich lange Zeit auch eine Diskussion, du kennst ja auch mit dem Betriebsrat und Co. Da war ich noch nicht so viel involviert. Allerdings mit der unterschiedlichen Kultur muss man ja auch mit unterschiedlichen Fingerspitzengefühlen vorging das Thema. Zum Beispiel im asiatischen Raum wird der Prestige zum Beispiel sehr, sehr hoch angesehen. Und manche Leute finden das ganz doof, dass die ihr Prestigebüro abgeben müssen und jetzt mit den quasi ihre Mitarbeiter zusammen auf der Fläche sitzen müssen. Also meine Rolle konkret war, dass ich zum Beispiel primär auch im asiatischen Raum und teilweise in den USA und teilweise in EMEA auch diese Strategie je nach den örtlichen Gegebenheiten und kulturellen Gegebenheiten in dann konkrete Projekte umgesetzt habe. Das heißt, wir haben verschiedene Bauprojekte, wo dann mehrere hunderte Arbeitsplätze entstehen sollten, wo da umgestaltet werden sollten. Ja. Und es gibt natürlich Richterlinien, woran wir uns auch einhalten müssen als Projektleiter, allerdings auch ein gewisser Spielraum. Und in solchen Projekten ist es auch sehr wichtig, die Mitarbeitenden und auch die Führungskräfte frühzeitig abzuholen und dann diese Übersetzung, also von wirklich Guidelines, Richterlinien oder abstrakten Sachen in ein attraktiver und auch sehr, sag ich mal, für Mitarbeitende auch verständliche eine architektonische Konzeption umzuwandeln.
Was würdest du sagen, waren so die wichtigsten Aspekte, um da die Mitarbeitenden wirklich auch zu motivieren, dieses neue Konzept anzunehmen? Was sind so deine Learnings aus dieser Zeit?
Ja, also da wäre das Wort tatsächlich wieder intrinsische Motivation. Also jeder würde nicht eine Sache ablehnen, wenn diese einen auch was bringt. Also das wäre so ein bisschen meine Annahme oder auch an mir selber kann ich das merken. Das heißt, um die Mitarbeitenden wirklich auch abzuholen und für eine Veränderung vor allem zu gewinnen, wichtig ist da auch denn das Gefühl zu geben, okay, diese Veränderung ist im Interesse von, also ist in deren Interesse. Und daher sollte man auch die in frühen Phase bereits auch einbinden in den gesamten Prozess. Also nicht nur top-down. An mancher Stelle vielleicht hilft auch so ein bisschen top-down, weil es ist einfach utopisch, in einem Projekt mit mehreren hunderten Mitarbeitenden jede kleinste Wünsche erfüllen zu wollen. Das kriegt man einfach nicht dahin. Aber in großen Rahmen, das kriegt man schon hin. Und also sprich, der erste Stelle zu verstehen, was wollen die Mitarbeitenden wirklich und wenn die Angst haben vor einer Veränderung, warum? Und genau, das wäre dann der wirklich wichtigste Schritt, was ich damals an meinen Projekten immer umgesetzt habe. Das heißt, konkret, ich hatte aus verschiedenen Abteilungen immer ja so 3-5 Mitarbeitenden interviewt, in denen, dass die ihre Arbeitsalltage auch beschreiben, also aus unterschiedlichen Gruppen und Altersgruppe auch, und ihren Abläufe zu verstehen, um ihre Bedarf wirklich zu verstehen. Dann kommt's, wenn wir wirklich ins Detail gehen, es kommt auch auf die Fragestrategie an, ob du jetzt fragst, okay, was möchtest du gerne haben? Dann antwortet jeder so ein bisschen was anders. Aber wenn man fragte, okay, was sind die Faktoren, die deine Produktivität zum Beispiel fördert? Und da kriegt man eher so eine Nenner zusammen. Mhm. Genau. Und dann zweite Stelle ist dann halt solche Bottom-up-Feedbacks tatsächlich auch zu konsolidieren und in ein Unternehmen verdauerliche Formate wieder zu abstrahieren und mit dem Management und mit den Führungskräften ein Konsens oder ein Alignment zu schaffen und mit Controlling und unterschiedliche Stakeholders, also später auch wirtschaftliche Interessen, die sollen auch berücksichtigt werden. Und das war dann halt mein Hauptaufgabe auch. Und danach ist es ja so ein bisschen langweilig, dann geht es um die Umsetzung. Das ist ja so meine architektonische Kreativität oder Freihand. Und am Ende, das wäre dann wieder ein sehr, sehr wichtiger Prozess. Das heißt, also man nennt das Change Management. Ne? Also sprich, wenn ein Projekt physisch bereits hergestellt wird und die Mitarbeiter dann in diese physische Welt eingeführt wird, dass die dann nicht dann plötzlich auf sich allein gelassen wird, sondern es hilft am Anfang sehr gut, so eine Einführung, sei es jetzt einfach eine Besichtigung, was auch immer, damit man erklärt, okay, es wurde so gemacht, auf der Basis von Feedback XY, so dass die Verbindung auch wiederhergestellt wird. Und dass man da auch die Nutzungszeit dann auch weiterverfolgt und guckt und auch Feedback proaktiv einholt und zu fragen, okay, passt das so wirklich? Oder habt ihr in der Nutzung vielleicht doch mal Stellen gefunden, die ihr selber früher wahrscheinlich auch nicht angedacht habt? Und jetzt könnten wir das da vielleicht auch in gegebenen Rahmen auch noch optimieren, genau.
Ich finde es super spannend, weil ich sehe auch gerade sehr viele Unternehmen, die jetzt umstellen auf OpenDesk, aber irgendwie dann, das was du sagst, oder die Mitarbeitenden dann nicht mitnehmen und dann so viele Ängste auch da sind und am Schluss, was dann passiert ist, dass die Leute dann einfach nicht ins Büro gehen, sondern einfach nur zu Hause arbeiten, weil sie dann finden, ja, ich kann mich da nicht konzentrieren oder ich muss da immer super früh kommen, dass ich meinen Arbeitsplatz habe. Also ich glaube, diese Aspekte, die du sagst, frühzeitig die Mitarbeitenden mitnehmen, Feedback einbinden, sie ihnen zuhören, sie sehen, aber auch gewisse Dinge natürlich voraussetzen, finde ich super interessant. Und interessant auch, dass du jetzt eigentlich ja wie auf die, ich sage jetzt mal, auf die andere Seite gewechselt hast. Also du hast vorher eigentlich ja Arbeitswelten kreiert, die, also das eigentlich das Büro der Unternehmen und jetzt kümmerst du dich aber mehr um die Remote-Arbeit. Du bist nämlich Gründerin von On You. Magst du ein bisschen sagen, was dich dazu bewegt hat, dich selbstständig zu machen und da zu gründen?
Also zuerst die Frage, warum selbstständig und warum selber gründen, ne? Ist es einfach aus den, auch wieder intrinsische Motivation. Ich möchte sehr gerne die Wirkung von meiner Arbeit sehen. Und als Angestellter hat man eher, also zwischen Handlung und Ergebnis, sehr viele Schritte und man ist manchmal auch in eine bestimmte Kette eingebunden in so eine kleine Loop und sprich, man hatte nicht so eine lange Hebe oder nicht so eine direkte Hebe. Und daher möchte ich selber gründen, um eben dann halt diese direkte Wirkung auch zu sehen, was bis hier auch ganz gut gelungen ist. Und warum, da ich auch von der Seite Büroausstattung oder Bürogestaltung zum Remote Work oder Home Office oder Mobilarbeit, was auch immer man das nennt, gewechselt bin. Also der Ursprung war tatsächlich auch wieder Architektur, weil als Architektin mich hatte eine Sache die ganze Zeit gestört, und zwar, warum unsere Städte, die werden so ineffizient genutzt. Und das heißt, wenn man so genau hinschaut, in den Stadtzentren gibt es so viele Bürotürme, Bürogebäude, und die stehen ja also nachts und am Wochenende auf jeden Fall schon leer. Und was ich auch in vielen Unternehmen gesehen habe, sogar tagsüber, die Belegung ist auch niedrig, also weit von 90%, sondern eher so um die 60%, wenn man schon ganz gut dabei ist, 60-70%. Und die Wohnungen hingegen stehen ja tagsüber leer. Ja, also es ist immer so eine 50-prozentige Belegung in den Städten. Und die Folgen erleben wir bekommen wir alle mit. Also sprich, die städtischen Räume, die werden immer enger, Immobilienpreise schießen in die Decke und es gibt so viel Verkehr morgens und abends. Keiner hat Lust eigentlich, in diesen Berufsverkehr einzustecken. Und Verschmutzung, Luftverschmutzung ist es auch ein Riesenthema. Und also, das heißt, diese Trennung von, komplette Trennung zwischen Arbeitsstätte und Wohnfläche fand ich damals schon veraltet. Also, und daher, also kommt schon diese, also ich habe mich die ganze Zeit damit beschäftigt, was kann ich tun, um eben eine Verzahnung, eine sinnvolle Verzahnung zu schaffen. Und warum Homeoffice oder Remote Work, das hat sich natürlich auch so ergeben durch Covid eigentlich auch, weil eben in der Zeit sah ich einfach eine riesen Hürde überwunden, ne? Also früher war es eher so, Unternehmen wollen nicht, oder Führungskräfte, die hatten sehr, sehr, sehr großen Bedenken, was die Mitarbeitenden machen würden, wenn die nicht quasi unter Überwachung, in Anführungszeichen, also nicht im Büro arbeiten würden, arbeiten die überhaupt noch? Und nach diesen 2-3 Jahren Zwangsexperimente war es eigentlich ganz klar, Mitarbeitenden, die arbeiten auch von zu Hause oder nicht im Büro, genauso produktiv, also unter den, also genauso produktive, sondern manchmal sogar produktiver, aber natürlich unter ein bisschen längere Arbeitszeiten, was nicht sein sollte. Genau. Das heißt, diese Hürde ist es auf einmal überwunden. Und dadurch sehe ich einfach eine historische Chance, dass diese Verzahnung, was ich schon seit langer Zeit ersehnt habe, überhaupt also von der kulturellen Ebene möglich ist. Mhm. Und dann vergleiche ich die Arbeitsbedingungen zwischen Büro und Homeoffice und sage ich einfach einen riesigen Kluft. Also im Büro, man weiß, also jeden Monat wird so ungefähr 700 Euro eingesteckt, inklusive Mieter und FM und alles drumherum. Also, aber im Homeoffice mitarbeiten, die werden häufig auf sich allein gelassen, nur mit einem Laptop oder Handy und arbeiten 8 Stunden lang vor einem Küchentisch raus. Und im Büro kommt niemand auf die Idee, einen Mitarbeitenden einfach 8 Stunden lang in eine Tiefkühlküche reinzuplatzieren und sagen, hey, arbeitest du einfach dort und jeden Tag. Oder vielleicht 2, 3 Tage ein Stück pro Woche. Also da wird der Sicherheitsbeauftragte sofort schon schreien. Aber so arbeiten ja viele von zu Hause. 2/3 sogar davon nach unseren eigenen Studien. Und das ist auf Dauer einfach kein Zustand. Und es gibt auf dem Markt kaum eine Lösung. Und die Arbeitsbedingungen auch außerhalb vom Büro, also im Homeoffice oder bei mobilen Arbeit, auch einigermaßen zu professionalisieren. Und genau das macht Anjo.
Ist es denn die Aufgabe von den Unternehmen, dafür zu sorgen, dass die Leute zu Hause auch gut ausgerüstet sind? Oder was ist da der rechtliche Stand?
In Deutschland mindestens ist es so, dass der Arbeitgeber ist nach dem Arbeitsschutzgesetz grundsätzlich dafür zuständig, dass die Mitarbeitenden unter sicheren und gesunden Arbeitsbedingungen arbeiten. Und das zwar unabhängig davon, ob die im Büro sind oder ob die von unterwegs aus arbeiten oder ob die von zu Hause aus arbeiten. Und die Definition, was ist ein gesunder Arbeitsplatz, ist mehr oder weniger schon auch ist gegeben. Allerdings im Büro gibt es sehr viele Richterlinien, zum Beispiel Arbeitsstätteverordnung. Da werden jeden kleinste Details geregelt. Und im Homeoffice gilt diese Arbeitsstätteverordnung nicht. Allerdings, also die eigentliche, also Standards für Bildschirmarbeit ist weiterhin auch anwendbar. Es ist nur, also man guckt nur gerne davon weg, weil eben das jetzt nicht so stark in eine bestimmte Verordnung verankert ist. Zum Beispiel in Deutschland von den deutschen gesetzlichen Unfallversicherung gibt es auch schon eindeutige Empfehlungen, was für Arbeitsbedingungen man auch von zu Hause, also auch im Homeoffice haben sollte oder wenn man von zu Hause aus arbeiten sollte. Das ist dann nur jetzt nicht so sehr gesetzlich verankert, dass ein Unternehmen auch sofort eine Strafe bekommt.
Was sind denn das für Empfehlungen? Gibt es ein paar Tipps? Wie sieht das perfekte Homeoffice aus?
Ja, also das hängt immer von der Intensität oder der Nutzungsgrad von des Arbeiten von zu Hause aus ab. Das heißt, wenn man da einmal pro Monat zum Beispiel, zweimal pro Monat von zu Hause aus arbeiten würde, dann reicht da auch ein kleinen Schreibtisch, sage ich mal, 60 cm tief und mindestens 80 cm breit. Und dann auch einen nicht so sehr ergonomischen Stuhl. Allerdings, wenn man 1-2 Mal pro Woche arbeitet, dann ist es die Empfehlung schon so, dass man mindestens auch, ich glaube, 1,20 in der Breite und am besten 70 oder 80 Zentimeter Tiefe hat. Das hat damit zu tun, dass der Abstand zwischen den Augen und dem Monitor ungefähr eine Armlänge betragen sollte. Wenn man auf Dauer vor den Rechner sitzt. Und zum Beispiel, es gibt da auch ein Mindestmaßangabe, was für Bewegungsfläche, wenn man eigentlich braucht, bei Freiheit, es ist alles natürlich nicht so groß dimensioniert, wie man im Büro arbeiten würde, wenn man hat zu Hause hier so wenig Platz. Allerdings, es gibt da auch schon ganz, ganz genaue Definitionen oder ganz genaue Empfehlungen. Und wenn man noch intensiver arbeiten würden von zu Hause, ist auch ein Bürostuhl sehr stark zu empfehlen, weil das hilft eben da eine gesunde Körperhaltung und beugt auch Skelettenüberbelastung vor, effektiv.
Und das heißt, ihr stattet auch Mitarbeitende im Homeoffice aus, oder ich nehme an, ihr arbeitet da dann mit Partnern, die dann diese Ausstattung machen. Das heißt, das Unternehmen arbeite ich mit euch so zusammen, dass ihr dann meine Mitarbeitenden zum Beispiel ausstattet.
Was wir machen grundsätzlich ist, wir professionalisieren das Arbeiten von zu Hause. Und darunter haben wir derzeit 4 Module. Das erste Modul, Ausstattung als Service, also sprich, Unternehmen können über uns ihre Mitarbeitende ergonomisch und gesund ausstatten lassen. Und zweites Modul ist eine digitale Gefährdungsbeurteilung. Das ist da auch in Deutschland sogar eine Pflicht, auch bei Mobilarbeit. Und das ist da ein digitales Tool, um zu beurteilen, ob die Arbeitsbedingungen von zu Hause zum Beispiel auch Arbeitsgesundheit oder Arbeitsschutzrichtlinien konform ist. Und ob dann potenzielle Gefahren da sind. Und dann drittes ist ein digitales Corporate Health, also sprich Wellbeing-Angebot. Und das beinhaltet One-on-One-Coaching zum bestimmten Thema, das beinhaltet Mini-Pausen, das beinhaltet so Geräte, was auch Sicherheitung auch analysieren könnte. Weil das Thema ist natürlich, Mitarbeitende, die bewegen sich eher weniger, wenn die von zu Hause aus arbeiten. Und das ist natürlich sehr, sehr schädlich für die Gesundheit auf Dauer. Und das vierte Tool haben wir, ist es ein kleines Desk-Booking-Tool und eben da halt Homeoffice-Tage und Office-Tage besser zu koordinieren. Warum das? Weil Mitarbeitende, die wollen ja nicht ins Büro gehen, wenn alle anderen Mitarbeiter oder ihre Teammitglieder alle von zu Hause aus arbeiten, also sprich, ein Bürotag sollte auch ein Teamtag werden und über dieses Tun, dann kann man das auch erreichen.
Also wirklich das ganze Paket. Jetzt fände ich noch spannend, man hört jetzt vermehrt, oder in den Medien hört man das vermehrt, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter auch wieder zurückholen. Was heißt das für euch, für euer Businessmodell? Merkt ihr das oder... Also ist das nur was in den Schlagzeilen oder merkt ihr das wirklich auch?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also von den Schlagzeilen könnte man schnell behaupten, okay, das hybride Arbeitsmodell ist hinfällig. Allerdings, diese Aussage muss man wirklich auch auf 2 Ebenen betrachten. Also Mitarbeitende sollen ins Büro kommen. Statistisch gesehen ist die Nutzungsrate hybriden Arbeiten nicht gesunken. Also das ist sehr, sehr stabil geblieben, auch nach der Pandemie. Also sprich, in Deutschland ganz konkret, mehr als 90% der Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden, die haben schon flächendeckend hybrides Arbeitsmodell implementiert. Da gibt es ja auch, soweit wir wissen, kein Trend dafür oder kein Anzeichen, dass es irgendwie rückgängig gemacht wird. Ist häufig auch nicht mehr möglich, weil viele Unternehmen haben auch Bürofläche schon verkleinert, unstrukturiert und Mitarbeitende, die würden schon auch kündigen, wenn die dazu gezwungen werden, komplett, also 5 Tage pro Woche ins Office gehen zu müssen, ohne speziellen Grund. Was wir natürlich auch sehen, ist, dass früher war es ja so, dass man Homeoffice-Tage unbegrenzt genutzt wird. Also manche Mitarbeitenden, die kommen gar nicht mehr ins Büro. Auch in meinem Umfeld hörte ich ja auch vor allem von so ITler, die haben eigentlich gar kein Interesse, ins Büro zu gehen. Und dann verschanzen sich so ein bisschen auch so hinter ihrem Monitor. Für die Produktivität kann ich verstehen, es ist gut, also für die. Aber für Teambildung, für Firmenkultur ist das auf Dauer natürlich auch in gewissem Grad schädlich. Und daher verstehen wir auch, dass Unternehmen derzeit so eine Kalibrierung haben wollen, dass die Mitarbeitenden dann halt nicht komplett in ihren eigenen 4 Wände verschwinden, sondern auch die Teamkultur, Unternehmenskultur, Kollaboration auch in einem gewissen Rahmen auch wieder gefördert werden. Also darunter dann zählen da halt zum Beispiel 2 Tage pro Woche bitte mal ins Büro kommen, wenn ihr nicht so weiter als, sag ich mal, das war bei welcher Firma habe ich vergessen, sage ich mal als Beispiel, nicht weiter als 40 Kilometer von den Standorten des Unternehmens wohnt. Ja, also das kann ich natürlich verstehen. Und daher, also für uns merken wir derzeit nicht unbedingt einen großen Einschnitt hinsichtlich, okay, sind die Unternehmen jetzt zögerlicher, ihre Mitarbeitenden weiter zu unterstützen. Aber was wir merken ist natürlich, wenn dann ein Unternehmen gerade dabei ist, ihre Mitarbeitenden zu motivieren, 2 Tage ins Büro zu kommen, dann merken wir, das ist natürlich kein bester Zeitpunkt, denn zu sagen, hey, jetzt bietet ihr bitte nochmal ein Förderprogramm zum Beispiel für das Homeoffice an. Aber natürlich, wenn diese Welle schon vorbei ist, sind die ja auch weiterhin offen, weil letztendlich geht es um die Produktivität, ne? Also für Unternehmen auch und auch Mitarbeiterbindung. Und wenn man so denkt, also eigentlich die Produktivität sinkt um im Durchschnitt 25%, wenn man keine ergonomische Ausstattung hat. Wow. Und das ist dann 25% als potenzieller Umsatz, was man eventuell gefährdet, wenn man gar nichts unternehmen würde. Ja, das tut dem Unternehmen irgendwann schon weh. Also jetzt in der ersten Jahr, zweiten Jahr wahrscheinlich noch nicht, aber je länger man das weitermacht, umso mehr summiert sich die schädliche Folgen. Und vielen Unternehmen, die haben das auch schon gemerkt. Ja, also die wissen, und Mitarbeitende, die brauchen einfach eine gewisse Ausstattung, um produktiv zu sein. Und die Kosten in Relation zu Nutzen ist so gering. Also wir sagen ja auch oft, häufig, also zum Beispiel bei uns, so Unternehmen, die stellen meistens so 50 Euro pro Monat Budget zur Verfügung. Und das ist umgerechnet ungefähr ein Cappuccino pro Tag. Ja. Genau. Und dann zweiter Faktor ist natürlich ja auch Mitarbeiterbindung. Also Mitarbeiter A, die wollen nicht komplett die Freiheit verlieren. Also sprich auch diese Vereinbarkeit zwischen Arbeit und Job, die wollen nicht mehr abgeben, ist ganz klar. Und wenn die Mitarbeitenden jetzt 2-3 Tage oder manchmal sogar in bestimmte Konstellation gar nicht mehr ins Büro kommen, zum Beispiel auch komplett Remote Hires gibt es auch, was bindet dann die Mitarbeitende? Also ich sage nicht, das ist der Tisch, das ist der Monitor, sondern ist es einfach diese Haltung von den Arbeitgeber, dass die sich darum kümmern, um diesen Mitarbeiter kümmern. Und das bindet. Und dieses Vertrauen auch. Und dann diese supportive Umgebung, das zählt. Und wir ermöglichen es nur den Unternehmen, das zu tun, ohne dass die selber wirklich viel Aufwand haben zu müssen.
Ja, schon mega interessant. Also so wie du das sagst, wirklich bleibt so diese hybride Arbeitswelt und umso wichtiger, dass überall da, wo wir arbeiten, wir auch entsprechend gut ausgestattet sind, weil, wie du sagst, einen hohen Produktivitätseinbußen sind, wenn das nicht entsprechend ausgestattet ist. Was würdest du denn sagen, was wäre so die optimale Lösung? Also ich meine, ihr kümmert euch um diese Remote-Welt, um die Homeoffice-Welt. Würdest du sagen, wir werden irgendwann, und du hast auch die Städte angesprochen, oder werden wir dann irgendwann einfach nur noch zu Hause sein? Oder glaubst du, das bleibt, dieses Hybride?
Also aus meiner Sicht, soweit ich gucken konnte, ja, in Zukunft wissen wir alle noch nicht, jede räumliche Gegebenheiten hat einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Und das Büro hat auch seinen Vorteil, und ob das ein Büro sein muss oder ob das jetzt auch ein Coworking-Space sein könnte oder was auch immer. Also ich würde eher sagen, man braucht in der Arbeit Räumlichkeit, in der man sich fokussieren könnte. Dafür taugt zum Beispiel Homeoffice super. Und man braucht aber auch eine Umgebung, in der man sich inspiriert führt und die Möglichkeit hat, ungeplante Begegnungen zu haben. Und zwar nicht unbedingt nur mit seinem Team. Also das fand ich ja auch so ein bisschen wieder einschränkend, wenn man so, ich an meinen ersten Job vielleicht zurückdenke, so eine kleine Agentur, ich treffe jeden Tag die gleichen Kollegen. Also ich finde es auch schön, so ein bisschen familiär. Aber man muss auch sagen, wenn man dann Inspiration sucht, dann muss man dann wieder rausgehen. Ja, damals war ich ja auf Events und so, kriege ich dort eher meine Inspiration. Also sprich, man braucht unterschiedliche Räumlichkeiten, um eben die verschiedenen Aspekte oder auch Bedürfnisse in der Arbeit abzudecken. Und Office von der Natur aus natürlich schafft einen guten Ort oder räumliche Gegebenheit und dann vor allem Leute aus den gleichen Organisationen zusammen zu sammeln und zusammen zu trommeln. Und das ist ja schon mal ganz gut. Und das sollte auch weiterhin bleiben. In welchem Maß, weiß ich nicht. So in welchem Format, Fragezeichen. Aber das wird auch so bleiben. Und dazu braucht man, also zusätzliches zu solchen Räumlichkeiten, also zum Standesbüro, wo Mitarbeitende von einer Organisation zusammenkommen, wäre aus meiner Sicht auch sinnvoll, andere städtischen auch Räumlichkeit in die Arbeit einfließen zu lassen. Zum Beispiel hier in München haben wir auch ein Gebäude, ich glaube, von Siemens, und das wurde ja so konzipiert, dass das Erdgeschoss von auch öffentliche Besucher einfach, also vor allem zugänglich ist. Ich kenne auch zum Beispiel in Hamburg das Gebäude von Unilever, da ist es noch ein bisschen stärker, also da sind auch sehr viele Shops, Stores und sonstige Nutzungen in der Erdgeschoss, also man könnte einfach dahin gehen und sich einfach zu relaxen. Und dann auch hier im Nebengebäude haben wir ein cooles Konzept, das ist die die ständig ja auch Vorträge veranstalten, dass die Leute zu sich einladen, also wirklich, dass die ihren Bürogebäude teilweise für Öffentlichkeit auch offen machen. Natürlich auch mit dem Interesse, dass die Mitarbeitenden durch diese Öffnung auch davon profitieren.
Klar. Ja. Auch eine mega Chance für die Städte irgendwie, oder? Also bei uns jetzt in der Schweiz, die Städte werden immer leerer, weil eben die Leute zu Hause arbeiten und irgendwie die Läden müssen dann zugehen. Das ist auch eine super Chance, die Leute wieder in die Städte zu bringen, aber halt das innovativer zu denken und da diese Mischung auch hinzubringen.
Ja, super. Und warum Stadtkern nur rein Gewerbefläche sein sollte? Also vorher war es ja eher so, dass man oben gewohnt hat und unten hat man die Läden. Okay, ganz früher hat man schon die ganz krasse Trennung, sogar fabrikenweit ausgelagert und Co. Aber derzeit, wir sind ja eigentlich auf den guten Weg wieder zurück. Also sprich eine Mischnutzung innerhalb von einem Gebäude, dass man dann in einem Gebäude zum Beispiel Büros hat, vielleicht in den unteren Bereich hier oben dann wohnen und dann ganz unten die Läden und auch vielleicht der Public Area, also so mit öffentlichen Nutzungen, sei es kleinen Bibliotheken oder sonstige Veranstaltungsorte. Also diese Verzahnung, ich glaube, es ist ja schon eher die Zukunft. Also sprich, es hat auch, das spiegelt auch so ein bisschen den Gesetze von der Natur wider. Also ein Monokultur ist super ungesund. Und wenn wir natürliche, gesunde Wälder anschauen, ein Wald hat so viele Ebenen, hat so viele Baumarten und jede Lebensart findet dort einfach den passenden Raum für sich. Und so sollte auch die Stadt sein.
Finde ich wirklich auch. Also super, super spannender Ansatz. Und ja, wir kommen schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir denn, wenn du so in die Zukunft der Arbeit schaust, wenn du die so mitgestalten kannst? Was wäre der Wunsch, wo wir hingehen?
Ja, also ein Wunsch wäre schon, dass repetitive Arbeit mehr und mehr ja durch die Technik vielleicht entweder komplett wegfahren oder so stark reduziert wird, dass wir Menschen dann wieder auf unsere Stärken konzentrieren können, sei es jetzt zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen oder Kreativität. Darüber natürlich kann man länger diskutieren, ob KI auch Kreativität haben oder nicht, aber was ich meine ist, zum Beispiel Berufe, die heute auch noch so ein bisschen unterbewertet worden sind, wie zum Beispiel Flieger, zum Beispiel auch Handwerk, dass die wieder auch ihre Anerkennung bekommen, dass die auch entsprechend belohnt wird. Und da insgesamt zusammen mit der Technologie, dass wir Menschen ja mehr Effektivität in unserer Arbeit erreichen können, dass wir auch wieder mehr Zeit für uns, für unsere Hobbys, für unsere Familien haben zu gewinnen können.
Ja, schön. Schönes Schlusswort. Kann ich nur zustimmen. Und ich fand es ein super interessantes Gespräch, weil es einfach um so viel mehr als einfach Homeoffice geht. Das ist ein viel komplexeres System und man muss das irgendwie ganzheitlich anschauen. Und ich finde es so toll, dass ihr da euren Beitrag dazu leistet und vor allem du natürlich auch mit deinem breiten Wissen da dich so einbringen kannst. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work.